Sie hören SWR 2 am Morgen. Weiche Schultern, schmale Taille und weitschwingende Röcke. Das ist das Vermächtnis des Christian Dior. Früh verstorbener Modemacher oder, wie das Victoria and Albert Museum sagt, Designer von Träumen. So heißt übersetzt auch die Ausstellung über Werk und Wirkung Diors, die jetzt in London zu sehen ist. Und darüber möchte ich jetzt mit Barbara Finken sprechen, Professorin für Romanistik und Modetheoretikerin, Autorin des Buches Angezogen, das Geheimnis der Mode. Frau Finken, für welchen Traum steht denn Dior? Welche Bedeutung hatte sein New Look für die Nachkriegszeit?
Dior hat nach dem Krieg, als er fand, dass die Frauen sehr hässlich angezogen waren, mit viereckigen Schultern und mit klobigen Schuhen und mit dicken Taillen, da hat er die schöne Frau wieder restaurieren wollen. Und das war natürlich eine Zeit, wo es wenig Stoff gab, wo es nur rationierten Stoff gab. Und Dior hat dann aber gleich mal Meter und Meter und Meter von Seide und Taft und Tüll in seine Röcke eingenäht und damit eine unglaubliche Opulenz und eine Zerbrechlichkeit und Kostbarkeit der Weiblichkeit wieder restauriert, kann man vielleicht sagen.
Damit haben wir ja gleich zwei Konzepte von Weiblichkeit bei den wichtigen Modeschöpfern, Dior und eben Chanel. Bei Dior sehr feminine Linien, Sie haben sie gerade beschrieben, bei Chanel Herrenmode für Frauen, Anzüge, gerade Schnitte. Was hat sich denn langfristig durchgesetzt?
Ich würde sagen, dass sich die beiden eigentlich das Gewicht halten, dass es immer einen Trend zu dieser Hyperfeminisierung gibt, die ja im Übrigen tatsächlich eine Restauration im doppelten Sinne war, nämlich nicht nur der Schönheit vor dem Krieg, sondern vor allen Dingen an der Silhouette der Belle Époque Maß genommen hat. Ja, also diese Korsettierung haben wir wieder, all das, was Chanel abgeschafft hat. Ich würde sagen, das bleibt und auf der anderen Seite bleibt aber auch und ist vielleicht für die Moderne bestimmender, dieser Trend hin zur Übernahme der Männerkleider in die Frauenkleider. Ich würde sagen, wir haben ein Pendeln zwischen beiden, eine Abwechslung.
Was ist denn jetzt das, sage ich mal, feministischere Frauenbild, das von Dior oder von Chanel? Bei der Feminisierung der Mode bei Dior kann man ja auch sagen, das ist eine Frau, die für Machtpositionen so nicht vorgesehen ist, oder trügt dieses Bild?
Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Man kann sagen, dass die Mode eigentlich mit der Moderne, mit dem Stigma des Weibischen oder der Weiblichkeit belegt war und dass es schwierig war, sich weibliche Frauen, also Femininität an der Macht vorzustellen. Mhm. Deswegen könnte man auf den ersten Blick sagen, ach, es sieht so aus, als wenn damit die Frauen praktisch in das Haus, in den Salon zurückkatapultiert worden wären, aus der Arbeitswelt raus. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch sagen, dass Frauen nur in solchen Ländern an die Macht kommen können, wo sie sich eben nicht als Männer verkleiden müssen und sich nicht der männlichen Garderobe anpassen müssen, sondern wo man sich Weiblichkeit an der Macht vorstellen kann. Dafür spricht England und dafür spricht in gewisser Weise auch Frankreich. Insofern ist das eine ambivalente Geschichte.
Aber eine Emanzipationsgeschichte kann man bei Dior nicht unterstellen, oder?
Naja, das kommt eben die Frage, wovon und wozu. Mhm. Also wenn Sie sagen, Emanzipation als Huldigung an weibliche Schönheit, ja. Also an künstlich hergestellte weibliche Schönheit versus Emanzipation, man erwartet von der Frau, dass sich jetzt Mann verkleidet. Was würden Sie sagen? Das ist schwierig.
Ich halte mich da schön raus, bin ja nicht verrückt.
Ich würde sagen, das ist wirklich eine schwierige Frage.
Dior hat ja spät mit seiner Arbeit als Modedesigner angefangen, hatte vorher ein anderes Leben geführt und ist auch relativ früh gestorben, also eine kurze Schaffensperiode. Seine Nachfolger in der Avenue Montaigne waren unter anderem Yves Saint Laurent und bis 2011 John Galliano. Hat sich sein Geist eigentlich bis heute erhalten können? Erkennt man ein Dior-Kleid immer noch sofort?
Ja, also John Galliano stand ganz stark in der Dior-Tradition. Curie, die jetzt die Chefdesignerin ist, auch. Und die Dior-Linie hat sich eigentlich relativ durchgesetzt. Die Grammatik des Hauses, wie man heute sagt, die DNA des Hauses, wird eigentlich von den Designern, die für Dior gezeichnet haben, tatsächlich mittransportiert.
Und die Vision von Weiblichkeit, wie sie Dior vorschwebte in der Nachkriegszeit, das ist eine Hauptschaffensperiode, diese Vision wird bleiben.
Ich denke ja, und man muss ja auch überlegen, dass Dior das die Weiblichkeit praktisch zurückgewonnen hat von den Deutschen. Dior hat eigentlich überhaupt, die Mode ist französisch und die Mode ist eine Huldigung an die schöne Frau. Ja? Mhm. Und die Deutschen hatten ja versucht, Berlin zur Modehauptstadt zu machen und Paris im Prinzip ein bisschen zu zerstören. Insofern war das auch ein Geist, der behauptet, und das ist gelungen, dass Paris wieder unhinterfragt die Modehauptstadt des 20. Jahrhunderts wurde.
sagt die Romanistin und Modetheoretikerin Professor Barbara Finken über Christian Dior, dem das Victoria and Albert Museum in London die Ausstellung Dior, Designer of Dreams, vermacht. Frau Finken, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.